Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde in Unterliederbach, als ich das letzte Mal bei euch war, habt ihr mich so lieb und freundlich eingeladen, nochmal zu kommen. Und ich löse jetzt heute mein Versprechen ein und bin bei euch. Und heute gibt es quasi einen Themensabbat Brasilien und Urwald. Ich habe auch meine Frau Daini mitgebracht und unseren Sohn Anthony. Wir sind eigentlich zu dreieinhalb da, weil der nächste Sohn, der ist ja schon unterwegs, der kommt dann im September. Ja, deshalb noch sind wir so ein oder zwei Monate später wäre es schon schwierig, weil dann meine Frau hochschwanger ist, aber jetzt ist gerade noch so das Zeitfenster, wo wir noch kommen können. Ich habe euch eine Predigt in Form von Bildern vorbereitet. Ja, in dem Lied, was wir eben gesungen haben, das ist so das inoffizielle Adra-Lied, das ist so die Adra-Hymne. Und der Refrain geht ja so: Da sende deine Jünger hin, da lass uns Zeugen sein. Ich war 2005, 2006, habe ich meinen Zivildienst gemacht. Ich gehörte noch zu den Jahrgängen, da gab es noch, ja, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Die Militärpflicht, den Wehrdienst, Dankeschön, genau, da gab es noch den Wehrdienst, was ja mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Und zu meiner Zeit war das eben so, man konnte den Dienst an der Waffe, wie man so schön sagte, konnte man verweigern aus Gewissensgründen, das habe ich gemacht. Und dann war ich das Normale, dass man Zivildienst machte in Deutschland. Und ich habe dann, es gab damals schon von der Regierung Möglichkeiten, unter bestimmten Voraussetzungen seinen Zivildienst im Ausland zu machen. Das nannte sich damals andere Dienste im Ausland. Heutzutage heißt das Weltwärts, das ist ein ähnliches Programm. Und ich hatte dann die Möglichkeit, dann in Brasilien fast ein Jahr lang zu leben, in dem Geburtsland meiner Eltern. Ja, meine Eltern sind in Brasilien geboren, meine Frau ist Brasilianerin. Ich habe auch eine brasilianische Staatsangehörigkeit. Und dann war ich eben hier 2005 bis 2006 in Brasilien und war da quasi als ADRA-Freiwilliger dort und möchte heute euch einfach auch zur Ehre Gottes bezeugen und erzählen, was ich in diesem Jahr erlebt habe. Ich kann auf keinen Fall alles erzählen. Ich werde einfach so ein paar Höhepunkte euch erzählen und heute nachmittags wird es da noch mehr geben. Also es ist thematisch alles sehr, sehr verwoben und sehr verstrickt. Also viele Dinge, die ich heute so kurz vorstellen werde, die werden wir heute Nachmittag uns noch ein bisschen mehr anschauen. So, mal gucken. Ah, funktioniert erst rein. Was ihr hier seht, ist so eine typische Szene aus dem Bundesland Amazonas. Ihr seht hier links die Flagge, die ist so ähnlich wie die US-amerikanische Flagge. Brasilien ist so wie Deutschland eine Bundesrepublik und Amazonas ist eben ein Bundesland, aber es ist auch gleichzeitig eine Landschaft. Also es gibt sozusagen beides. Das Bundesland Amazonas ist viel kleiner als die eigentliche Landschaft oder das eigentliche Amazonasgebiet. Aber heute Nachmittag erzähle ich mehr dazu. Und so ein Vers, der mich damals als Jugendlicher, das ist 15 Jahre her, ich war die Woche emotional ergriffen, als ich die alten Bilder rausgekramt habe und das vorbereitet habe heute. 15 Jahre ist es her. Das, was mich damals als junger Mensch so motiviert hat, das zu machen, wovon ich jetzt berichte, ist ein sehr bekannter Vers aus Johannes 3. Und das passt auch gut zu dem, was wir heute Morgen im Bibelgespräch gesagt haben. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Ja, also das war ich als junger Mensch ein sehr großer Idealist, habe gesagt, ich möchte hier für Gott ein Jahr lang arbeiten, möchte natürlich auch in gewisser Weise Abenteuer erleben, möchte natürlich auch das Land meiner Eltern kennenlernen. Ich habe als Kind oder als Jugendlicher häufig in Brasilien Urlaub gemacht, habe aber nie in Brasilien gelebt. Also es war natürlich nicht ganz ohne Eigennutz oder Eigeninteressen, aber es war natürlich schon eine ganze Portion Idealismus dabei. Eine kurze geografische noch Einführung. Also Brasilien ist das größte Land Südamerikas. Man spricht dort Portugiesisch. In allen anderen Ländern Lateinamerikas spricht man Spanisch. Aber Brasilien war eben eine portugiesische Kolonie. Und deshalb spricht man in Brasilien Portugiesisch. Brasilien ist sowohl was die Fläche angeht, als auch die Bevölkerungszahl das fünftgrößte Land der Welt. So ein Größenvergleich, das Bundesland hier, was so lila gehalten ist, Mato Grosso do Sul, das ist so groß wie Deutschland, ziemlich exakt so groß wie Deutschland. Da habt ihr so eine Vorstellung, so ein Größenvergleich Brasilien mit Deutschland. Wenn man als europäischer Tourist nach Brasilien kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich entweder in São Paulo ankommen oder in Rio de Janeiro, das ist hier. Ich bin damals nach São Paulo geflogen, weil meine Verwandtschaft in São Paulo lebte. Heute Nachmittag werde ich auch kurz noch was zu São Paulo sagen. Das ist die größte Stadt auf der südlichen Hemisphäre. Ich habe früher mal erzählt, es hat 20 Millionen Einwohner. Jetzt habe ich die Woche recherchiert, mittlerweile sind es 22 Millionen Einwohner. Also es ist eine unfassbar große Stadt. Ich zeige euch dann heute Nachmittag ein, zwei Bilder davon. Ja, und dann, nachdem ich hier einige Wochen im Süden Brasiliens war, meine Mutter ist in São Paulo geboren, mein Papa kommt hier aus diesem Bundesland Santa Catarina. Da gibt es sehr, sehr viele deutsche, in Brasilien sagt man deutsche Kolonien, also deutsche Ortschaften, deutsche Dörfer. Sehr viele Deutsche sind dorthin migriert vor 3, 4 Generationen. Da bin ich hier eben von São Paulo nach Manaus geflogen. Das ist ein Inlandsflug, der geht 4 Stunden. Also quasi von Lissabon nach Moskau, das ist in Brasilien ein Inlandsflug und noch, es gibt noch längere Inlandsflüge, ja. Und da zeige ich euch heute Nachmittag auch ein paar Eindrücke davon. Und dieses Orangene hier, das ist das Bundesland Amazonas. Ja. Und Manaus ist die Hauptstadt vom Amazonas. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Zahlen so aktuell sind, aber früher sagte man, im Amazonas leben 4 Millionen Menschen. Und davon 5, meine Frau sagt schon 5, und davon leben ungefähr die Hälfte in Manaus, der Hauptstadt. Ja, also das, mit anderen Worten, Manaus ist eine Millionenmetropole und hier dieser riesige Amazonas-Bundesland ist quasi menschenleer. Da gibt es auch noch Ureinwohner, ja, da gibt es auch noch Ureinwohner. Es gibt hier gerade hier im Norden an der Grenze zu Venezuela und zu Kolumbien gibt es noch sehr viele Indianerreservate, auch hier im Westen. Als ich damals dort war, gab es auch dann Sensationsmeldungen, weil man hat dann angefangen, das Amazonas per Satellit zu kartieren und stellte fest, oh, es gibt hier noch Flüsse, die haben noch gar keinen Namen, die waren gar nicht bekannt. Und man hat dann vermutet, dass es da möglicherweise auch noch gar noch Eingeborene gibt, die noch gar keinen Kontakt zur Zivilisation hatten. Also das kann man sich im 21. Jahrhundert gar nicht vorstellen. Es ist halt eine riesige Wildnis. Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie der Wilde Westen, nur halt nicht als Wüste oder als Steppe, sondern als Urwald. Vielleicht noch so, weil gerade die Frage kam, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Der Amazonas-Fluss, der heißt auf Portugiesisch erstmal Solimões, der kommt hier aus den Anden von Westen, fließt hier entlang und dann befindet sich in Manaus der Zusammenfluss von Rio Negro. Das ist hier ein anderer sehr großer Fluss, an dem habe ich gelebt. Da zeige ich euch noch viele Fotos heute und jetzt in der Predigt und heute Nachmittag noch. Die strömen hier zusammen. Und erst ab hier heißt das eigentlich auf Portugiesisch Amazonas. Also von Manaus bis hier an die Atlantikmündung, da ist eigentlich auf Portugiesisch nur der Amazonas. Und ich habe dann am Ende meines Zivildienstes, es hat mich dann gereizt, ich hatte noch 2 Wochen Urlaub, habe ich eine Reise mit dem Schiff gemacht, weil im Amazonas ist die wenigsten Städte sind mit Straßen verbunden. Also man kann auch Manaus gar nicht auf dem Landweg erreichen. Es gibt ja eine Straße hier in das nördliche Bundesland und es gibt ja eine Schlammpiste, die geht hier über 700 Kilometer nach Süden, aber die ist eigentlich nur nicht in der Regenzeit und nur mit Geländewagen befahrbar. Das heißt, die Städte oder Dörfer, die um Manaus drumherum liegen, die kann man noch mit der Straße erreichen. Alles andere mit dem Schiff oder, wenn man reich ist, mit dem Flugzeug, mit kleinen aber dann. Das sind dann solche zweimotorigen Maschinen, so mit 20, 30 Leuten drin. Das ist dann eher so wie ein Bus gefühlt. Und dann guckt man vorne bei den Piloten rein und dann gibt es vielleicht noch eine Flugbegleiterin, das war's. Und ich habe dann eben am Ende eine Reise gemacht hier an die letzte Stadt am Rio Negro vor der kolumbianischen und venezolanischen Grenze. São Gabriel da Cachoeira, und das war mit dem Schiff flussab, ja, weil es ist immer die Frage, fährt man flussauf oder fährt man flussab. Hier oben bis nach Manaus sind es 2 Tage und 2 Nächte mit dem Schiff ohne anzuhalten. Ja, einfach, dass man so ein Gefühl bekommt für die Entfernung. Na gut, ist so ein Schiff natürlich auch nicht sehr schnell verglichen mit einem Auto auf der Autobahn, aber einfach, dass man so ein Gefühl bekommt. Also im Amazonas werden die Reisen immer in Schiffstagesreisen gemessen. Ja. 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, 1 Tag, das ist ein halber Tag. Ich habe da in einem, so genau, ich habe jetzt eine Sache vergessen, kurz zurück. Ich habe in einem Dorf gelebt, das heißt Novaydon, das befindet sich ungefähr hier. Also noch relativ nah an Manaus dran, relativ nah im Amazonas, heißt 200 Kilometer. Das ist quasi die Nach das Nachbardorf so. Ja, das ist gleich nebenan, das ist so. Man hat einfach ganz andere Streckenverhältnisse. Dieses Dorf hatte damals so ungefähr ja, 5, 6, vielleicht so 8.000 Einwohner, sowas in der Richtung. Also ich weiß nicht, wie viele Einwohner Unterliederbach hat, aber wahrscheinlich kleiner als Unterliederbach. Und wir hatten das Glück, dass es da noch eine Straße hin gab. Und in unserem Dorf endete die Straße und alle anderen Ortschaften oder Dörfer, die im Amazonas, im Rio Negro dann flussaufwärts liegen, ist dann nur noch mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug erreichbar. Ich habe da in einem Kindergartenprojekt gearbeitet. Hier seht ihr den Eingang zum Kindergarten. Das war ein Missions- oder ist ein Missionsprojekt von deutschen Adventisten. Gerald Gessner, den seht ihr hier auf dem Foto, der kommt ursprünglich aus Heidelberg. Und die Iris Gessner, die kommt so aus dem Kreis Kassel-Warburg. Meistens, weil die auch so große adventistische Clans sind, meistens, wenn ich die Namen sage, irgendwer kennt dann irgendwen. Und die sind eben vor Jahrzehnten ausgewandert als Missionare und haben dann eben dieses Projekt aufgebaut. Und hier seht ihr noch meinen Freund Marc, der ist so alt wie ich. Wir beide sind ja engste Freunde aus unserer Gemeinde und er war dann mit mir dort. Also ich habe dann mit ihm zusammen Zivildienst gemacht. Die Art und Weise, wie wir dieses Projekt gefunden haben und wie dann die staatliche Anerkennung war, das war an sich schon eine Gebetserfahrung und ein Wunder für sich, weil das ein bürokratischer Vorgang ist. Das wäre jetzt eine Predigt für sich, was da für kleine Wunder passiert sind, dass wir die Genehmigung bekommen haben, dann dort dann zu sein. Ja, so sieht das hier aus. Ihr Projekt heißt Fundação Agape Amazonas, also die Agape ist eines der griechischen Wörter für so die brüderliche, geschwisterliche Liebe. Und da seht ihr so eine Kindergartengruppe, denn im Dorf gab es zu dem Zeitpunkt keinen Kindergarten. Es gibt eine Grundschule und dann eben so eine Art Gymnasium oder so eine, ja, im Portugies sagt man einfach nur ein ja, wie so eine Art Hauptschule, aber in Brasilien gibt es halt keine Hauptschule, Realschule und Gymnasium, das ist alles zusammen. Eine Gesamtschule, genau, perfekt, genau, Gesamtschule. Es gab keinen Kindergarten und das war dort für die Leute etwas ganz Interessantes, dass es jetzt einen Kindergarten gibt, wo wir morgens die Kinder hingeben können oder nachmittags. Und da seht ihr eben so eine Kindergartengruppe, wie die da so aussehen. Das ist jetzt im Kindergarten drin. Also ich war da sehr beeindruckt, als ich da war, dass das so ganz bunt und liebevoll und ja, schön dekoriert ist und schön gemacht ist. Und das war jetzt sozusagen morgens, gab es dann immer so ein bisschen eine Morgenandacht, eine biblische Geschichte und ein bisschen Singen und so ein gemeinsames Ankommen und dann gingen die Kinder in ihre verschiedenen Gruppen. Ursprünglich war geplant, dass Marc und ich hier als, ja, wenn man so will, Betreuer der Kinder mitarbeiten. Als wir dann dort waren, hieß es ja, wir haben das versucht, diese Genehmigung zu bekommen, aber es gibt in Brasilien eben gewisse Gesetze, die sagen, man braucht einfach eine pädagogische Ausbildung, um das zu tun. Das hatten wir nicht, also durften wir nicht direkt quasi als Erzieher dort arbeiten, sondern haben andere Sachen gemacht. Und eine unserer ersten Aufgaben war dann hier, der Kindergarten hat natürlich auch einen Garten, wo die Kinder spielen können. Und wir waren dann quasi in dem ersten Moment, waren wir hier die Hausmeister und haben uns so ein bisschen um die Spielgeräte gekümmert. Jetzt wisst ihr, warum die Brasilianer so gut Fußball spielen, weil die lernen das von klein auf, schon die Dreijährigen, die kicken hier. Das war aber, muss ich sagen, für uns eine sehr große Herausforderung, denn im Amazonas ist es normal, man hat da nachmittags 35 Grad, das geht Richtung 40, eine Luftfeuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich eher das größere Problem. Wenn man so wie wir jetzt hier einfach nur da sitzt, dann läuft es einem schon einfach runter. Ohne Klimaanlage, ja, also man hat da, und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Kräftigste, ich sagte, du Marc, also hier nach 2 Wochen Schufterei im Garten, puh, das halte ich nicht ein Jahr lang durch. Wir müssen irgendwie was anderes gucken, dass wir was anderes Sinnvolles hier für das Projekt tun. Ja. Denn im Projekt war so die Herausforderung, also das ist zwar ein Projekt von Adventisten, aber es ist kein offizielles adventistisches Projekt, also durfte das auch nicht in den Gemeinden so beworben werden. Deshalb war immer so die Finanzierung so ein Problem. Ja? Und Gerald und Iris haben einen unfassbar großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und dieses Projekt wurde rein aus Privatspenden finanziert. Ja, und wenn so das Monatsende sich nahte und dann die Gehälter bezahlt werden mussten an die Lehrerinnen, an die Sekretärin, da wäre immer so die lange Frage, haben wir genug auf dem Konto, um die Gehälter zu zahlen? Das war auch durchaus ein Gebetsanliegen und in der Zeit, wo ich da war, war dann am Ende immer durch wundersame Fügung war dann irgendwie genug Geld da. Ja, und dann ist mir dieser Text aus Markus 10, Vers 27 für mich wichtig geworden. Gewisse Dinge sind für uns Menschen einfach unmöglich, aber bei Gott gibt es kein Unmöglich. Ja? Gott macht alles möglich. Und das ist so ein Foto bei uns aus dem Garten gewesen. Da seht ihr, das ist eine wilde Orchidee, die wächst hier einfach an dem Pfosten. Wo ich auch sagte, wow, ich als Mensch hätte das wohl möglich gehalten, sowas, aber die Natur zeigt auch manchmal die Schöpfung Gottes, was möglich ist. Ne? Ja gut, aufgrund dieser, sage ich mal, finanziellen Herausforderungen, und das war eigentlich tagtäglich eine Herausforderung, die Finanzen des Projektes, haben wir dann Folgendes beschlossen, Marc und ich. Zu dem Kindergarten gehörte auch hier eine Bäckerei. Denn zur damaligen Zeit, oder das ist jetzt immer noch so, in Brasilien gibt es ein Gesetz, das sagt, dass die Kinder, die in die Schule gehen oder im Kindergarten sind, die müssen dort etwas zu essen angeboten bekommen, wenn Essenszeiten sind. Weil so die damalige Regierung sagt ja so, eines unserer Leitsätze ist, ein Kind, was hungert, kann nicht lernen. Erst wenn der Magen voll ist, können die Kinder lernen. Und es gibt halt Familien, da gibt es nicht genug zu essen, also müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder sozusagen, dass die Bedürfnisse gestillt werden und dann können die Kinder, sind die aufnahmebereit. Ne? Und deshalb gab es auch im Kindergarten Frühstück und Mittagessen und Gerald und Iris waren, sag mal, was das angeht, sehr, jetzt in einem positiven Sinne, sehr, sehr klassisch adventistisch orientiert. Das war ihnen wichtig, dass wir hier möglichst gesunde Ernährung, Biosachen, Vollkornprodukte. Natürlich gibt es im Urwald jede Menge Früchte, aber versucht da mal Vollkornbrot zu organisieren. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und die haben da nicht wenig Geld ausgegeben, um halt den Kindern eine gute Ernährung oder was wirklich Gutes anzubieten. Und da gab es eben diese Bäckerei. Und dann haben Marc und ich zu denen gesagt, passt mal auf, bevor ihr jetzt halt teuer die Sachen in Manaus einkaufen müsst und dann die mit dem Schiff hierher gebracht werden. Also es gab keine LKWs, das wurde mit dem Schiff transportiert. Und wir machen das selber, dadurch sparen wir Geld. Wir stehen euch ja als kostenlose Arbeitskräfte zur Verfügung. Ihr könnt euch natürlich jetzt hier keinen Bäcker leisten und keinen Koch, aber wir können das ja machen. Und dann haben wir da quasi, wir haben natürlich keinerlei Erfahrung gehabt, haben wir da dann angefangen.
Der Wille war da.
Und da seht ihr jetzt hier Marc. Marc hat dann die Karriere des Bäckers eingeschlagen. Das war auch wirklich hart, weil das war hier ein Ofen, der wurde mit Holz befeuert. Also dann zusätzlich zu den 35 Grad gab es dann noch Holzofen. Er war dann Bäcker und ich hatte dann den Kundenkontakt, weil ich ja damals schon fließend Portugiesisch sprach, deshalb war er dann quasi derjenige, der zu Hause in der Bäckerei war und ich war derjenige, der dann draußen unterwegs war. Und da seht ihr jetzt hier deutsches Vollkornbrot aus dem Amazonas. Ja, das haben wir, also wir haben das Vollkornmehl dann in Manaus bestellt, das kam dann mit dem Schiff und ich muss dazu sagen, Gerald hatte sehr viele Erfahrungen mit solchen Sachen. Also er hat uns dann quasi so eine Art Crashkurs gegeben. Hier, passt auf das und das. Und das müsst ihr achten. Das sind so die Fallstricke und Fehler. Das müsst ihr umgehen. Ja gut, und dann, ich meine, wir sind junge Menschen. Wir haben gerade Abitur gemacht. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Und dann fängt man an, sich mit der Materie zu beschäftigen. Ja? Und dann kam am Ende so das bei raus. Marc kam dann noch auf die Idee, wir machen also einmal ein Vollkornbrot und einmal machen wir noch ein Pão Doce, also ein süßes Brot. Da seht ihr hier, da sind hier Rosinen drin. Und dann hat er jemand mit einer, das war jetzt nicht so ganz gesund, haben wir mit so einer Zuckerglasur oben drauf und dann das noch mit Kokosraspeln drüber. Also wir hatten quasi immer zwei, unser Sortiment war ganz limitiert. Es gab Vollkornbrot und es gab das süße Brot. So, warum gab es diese beiden Produktionen? Das war nämlich auch eine interessante Erfahrung. Denn eigentlich gehörte zu diesem Projekt noch ein kleiner Laden. Also dort war es so, dort gab es nur Tante-Emma-Läden. Also sowas wie einen Supermarkt gab es nicht, sondern es gab immer solche Buden, sage ich mal. Und eigentlich war Geralds und Iris Vision auch, dass eben solche gesunden Produkte, sowas wie Vollkornbrot oder Sojaprodukte, dass wir die in der Bevölkerung anbieten. Und ich war dann derjenige, der dann quasi diesen Laden hier aufgebaut hat. Und weil ich ja Portugiesisch sprach, war ich dann der Verkäufer. Seht ihr, ich habe mich dann auch bemüht, hier Werbung zu machen. Einem Einwohner aus dem Amazonas ein Vollkornbrot zu verkaufen, ist ungefähr so wie einem Eskimo eine Klimaanlage aufzuschwätzen. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Die Leute kamen dann an, sagten: Guck mal, Raphael, dein Brot kostet 20 Cent und das Weißbrot aus dem Supermarkt kostet 10 Cent. Das ist das Doppelte. Sagte ich: Ja, aber mein Brot ist ja auch doppelt so schwer. Ja, dann macht doch euer Brot nur halb so schwer. Sage ich: Ja, aber dann ist das ja, das ist ja so schon klein, weil so ein Vollkornbrot ist ja logischerweise schwerer als ein Weißbrot. Dann ist das ja nun wirklich, also das den Leuten zu erklären, dass mein Brot, obwohl es Vollkorn ist, eigentlich genauso viel kostet wie ein Weißbrot, aber weil es ein anderes Gewicht hat, das war schon die erste Herausforderung und Hürde. Naja, und dann war eben sozusagen dieses süße Brot, war halt quasi so die Produktionslinie, um auch irgendwo so ein bisschen an die Einheimischen so ein bisschen, ich sage das mal ganz ehrlich, so ein bisschen zu locken, ja. Und da,
Das hat dann 10 Cent gekostet,
das
oder?
hat dann 10 Cent gekostet. Ja. Und wir hatten da harte Diskussionen, weil Gerald wollte das ursprünglich ohne die Zuckerglasur machen. Sagte ich: Gerald, ich tue mich so schon schwer mit dem Vollkornbrot. Wir müssen hier wirklich, so ein Stück weit müssen wir auf die Kultur, auf die lokale Kultur schon eingehen. Wir können ja nicht unser Ding so als Deutsche durchziehen. Also wir müssen da schon so ein bisschen, ja. Ja, und dann als guter Adventisten war, also wir haben da viel gearbeitet. Das war schon sehr viel Arbeit, aber als guter Adventisten haben wir so am Freitagmittag war dann Schluss und dann war Sabbat anfangen und man hat sich so oft, oder man hat sich auf den Sabbat eingestellt. Und ich erinnere mich noch, am bestimmten Tag kam der Marc dann, also der hat dann morgens immer das Brot gemacht, kam dann zu mir in den Laden, sagte: Du Raphael, ich habe da vorhin irgendwie, ich war geistig abwesend, ich habe jetzt die dreifache Menge aus Versehen an Teig gemacht. Ich sagte: Bist du verrückt am Freitag? Das kann ich ja, was soll ich damit machen? Also wir haben dann immer am Folgetag das Brot vom Vortag für die Hälfte des Preises verkauft, aber heute ist Freitag. Also erstmal ist morgen Sabbat und dann habe ich ja heute nur den halben Tag, um zu verkaufen. Das ist jetzt der denkbar ungünstigste Tag, um die dreifache Produktion zu generieren. Und du weißt auch, die Kinder, die werden im Kindergarten auch heute nicht viel essen, weil die gehen ja schon früher nach Hause. Dann haben wir Kriegsrat gehalten und überlegt, was machen wir jetzt, weil wegschmeißen wollten wir es auch nicht. Dann kamen wir auf die Idee, wir machen jetzt nicht nur Brötchen, weil es war auch ein Problem, Marc sagte, ich kann das gar nicht verarbeiten. Also er hat das ja alles noch klassisch geknetet. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Und jetzt den Teig aber auch aufzuheben für Montag in tropischen Vergests, ja. Hatte er die Idee, wir machen jetzt Kastenbrot. So. Und dann bin ich halt in der, wie soll man sagen, Mut der Verzweiflung, habe ich da mein Fahrrad geschnappt, weil wir hatten, alles lief mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Damals, es gab 5 Leute, die hatten ein Auto in dem Ort. Bin ich dann zur Bäckerei gefahren, habe dann hier alles eingepackt, was der Markt so gemacht hat, und bin halt durch den Ort gefahren, wo ich meinte, sind Leute, so meine Kunden oder auch Freunde, wo ich sage: Leute, wir haben heute eine Überproduktion, wir verkaufen euch das für die Hälfte des Preises und wir haben noch ein paar neue Produkte dabei. Ja, und dann, als ich dann zu Hause ankam, war alles weg und dann war Gerald sauer, weil es war nichts mehr für uns übrig geblieben. Und ja, dann haben wir gemerkt, okay, der Straßenverkauf ist viel besser als das Ladengeschäft. Also bin ich dann immer zweimal die Woche mit dem Fahrrad durch den Ort und habe das so als fliegender Händler dann verkauft. Ja. Das war dann auch durchaus herausfordernd. Also das ist hier so eine typische Szene in dem Ort. Und nach so einem tropischen Regenfall sehen halt die Straßen so aus. Das ist halt mit dem Fahrrad, ist es halt schwierig. Deshalb haben die Leute, ich gehe nochmal zurück, also ich dann auch, wir sind da immer mit Flipflops rumgelaufen, weil dann läufst du hier einfach mit Flipflops hier durch, werden die Füße nass, wen juckt das schon? Die werden in 3 Minuten wieder trocken. Ja, und das war dann mit dem Fahrrad immer ein bisschen heikel, weil ja, das dann hier mal durchzukommen. Ja, ich, der noch relativ jung oder neu in meinem Glaubensleben war, habe dann für mich folgende so Lektion mitgenommen. Auch, glaube ich, ein bekannter Vers aus Sprüche 3: Vertraue voll und ganz dem Herrn er zeigt den richtigen Weg und krönt deinen Handel mit Erfolg. Also das möchte ich hier wirklich bezeugen. Marc und ich haben da, das war jetzt nur so ein Beispiel von, ich könnte da jetzt 20 Beispiele aufführen von Sachen, da wir haben mit einem Problem gestartet und am Ende hat Gott was Großartiges draus gemacht. Ne? Vielleicht noch kurz ein Hinweis zu diesem Foto, das ist hier die Landstraße von Novairon nach Manaus. Wie diese 200 Kilometer, da zeige ich euch heute Nachmittag auch noch ein paar mehr Eindrücke eben von dieser Landstraße und von, hier seht ihr schon, hier ist kein Urwald mehr, das sind jetzt hier Palmenplantagen, links und rechts der Straße. Ja, und die Straße geht einfach 200 Kilometer durch nichts im Grunde genommen. Ne? Ja, dann wurden für mich sehr wichtig der Pastor Christian und seine Frau Dieni. Er war hier frisch vom theologischen Seminar gekommen und dann ist immer so, die erste Station der Pastoren ist halt irgendwo hinten in der Provinz, wo keiner arbeiten will. Und wenn dann die Leute sich dann in der Provinz bewähren, dann werden die zum Beispiel nach Frankfurt dann verlegt. Das sind nämlich, also das ist dann da in dem Fall Manaus, dann dürfen sie in die Hauptstadt, da wo alle gerne arbeiten. Aber die Jungen schickt man immer erstmal irgendwo in die Peripherie. Und die beiden waren für mich hochgradig beeindruckend, denn sein Pastorenbezirk hier, der beinhaltete 27 Gemeinden. Und wir wissen nicht genau, wie groß ein Predigtbezirk war, aber ich würde mal vermuten, so gefühlt so groß wie die Mittelrheinische Vereinigung. Er hatte kein Auto, sondern sein Dienstfahrzeug war ein Schiff. Und wenn er dann zu so einer Reise aufbrach, um seine Gemeinden zu besuchen, dann war er eben 2-3 Wochen war er unterwegs. Und wir sahen ihn dann eben, weil in Norweidung war sein Hauptsitz, weil in Norweidung, in dem, ihr müsst euch vorstellen, also in dem Ort mit 7000 Einwohnern gab es 3 Adventgemeinden und eine Gruppe. Na, also die Quote an Adventisten dort ist groß. Aber wenn er eben zu so einer Reise aufbrach, dann haben wir den wochenlang nicht gesehen, weil, ja, ich gehe dann hier und da und da und da. Ja, das war sehr beeindruckend.
Was ist denn da der Quelle, warum da so eine hohe Anzahl ist? Was ist denn Ihr Erfolgsrezept?
Müsst ihr meine Frau vielleicht dann während des Potlucks euch ein bisschen erzählen. Also meines Wissens ist Manaus, die war die erste Millionenmetropole weltweit, wo es in jedem Stadtteil eine Eventgemeinde gab. Ja, ja. Also allein in Manaus gibt es 2 Vereinigungen. Ja, also das kann man sich gar nicht. Das sind Ausmaße. In Manaus gibt es ein adventistisches Krankenhaus. Wie viele Schulen gibt es in Manaus? Irgendwas 10, 15 adventistische Schulen. Das sind einfach Ausmaße, Dimensionen, die sind für uns. Und dann kommt man da in eine Gemeinde, das fand ich dann auch als Jugendlicher beeindruckend. Das ist dann eine Gemeinde, 200 Leute, 300 Leute, Jugendgruppe, 40 Leute. Bei uns, unsere Pfadfindergruppe in Norweidung hatte 40, 50 Kinder. Das ist halt, sagen wir mal, Brasilien ist halt noch verglichen mit uns ein sehr junges Land. Sehr, sehr religiös, sehr fromm, zumindest so nach außen hin. Ja. Und wenn ich dann den dort damals Fotos zeigte von Deutschland, sagte ich, boah, bei euch haben in der Gemeinde alle weiße Haare. Sagte ich, ja, das ist halt, andere ist halt anderes, ja. Und dann, als ich dem Pastor erzählte, ja, also bei mir in der Gemeinde, wir sind froh, wenn wir eine Taufe im Jahr haben, sagt er, boah, also ich glaube, ich werde Missionar und komme zu euch rüber, das geht ja so gar nicht. Bei uns in Norweidung, da wurde jedes Quartal, da gab es schon, du hast als Gemeinderat die Jahresplanung gemacht, hast von vornherein so jedem Quartal so einen Taufgottesdienst geplant und dann war die Frage, ja, 10, 15, 20, das war dann so auch ein bisschen Massenabfertigung, ich fand das so ein bisschen dann lieblos schon fast. Ja.
Was zieht die Leute?
Es ist halt so, man muss dazu sagen, als ich damals 2005 da war, da sage ich nachher noch was dazu, es gab damals noch keine Smartphones, Kommunikation, es gab, sag mal, in Norweidung gab es 2 Sachen, du konntest Fernsehen gucken abends, wenn es Strom gab, sage ich auch gleich noch was dazu, und du hattest halt da vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen Sport zu machen, das waren so die 2 Freizeitbeschäftigungen. Fußball spielen oder Fernsehen gucken. Und dann war halt das, was die Gemeinde angeboten hat. Und die Gemeinde in Brasilien bietet sehr viel an. Dann hast du halt, du hast jede Woche Pfadfinderstunde gehabt. Du hast jede Woche Jugendstunde gehabt. Du hast
Samstag
und Sonntag. Du hast im Grunde um das Wochenende hast du in der Gemeinde verbracht. Meine Verwandten meinten, du bist, auf Portugiesisch sagt man, du bist eine Gemeindemaus. Ich bin da sabbats morgens aus dem Haus und kam am Sabbatabend wieder zurück. Ich war dann, habe mich da irgendwo rumgetrieben, bei den Pfadfindern, bei den Jugendstunden. mit den Freunden aus der Gemeinde. Und so diese, das, was ihr vorhin auch sagt, so diese Gemeinschaft, das ist da extrem wichtig. Und man verbringt einfach, man verbringt einfach Zeit miteinander. Und diese Freizeitangebote, die die Gemeinde macht, die waren damals sehr attraktiv. Die natürlich jetzt heute, wo man Smartphones hat, das alles, hast du natürlich eine große Konkurrenz. Aber damals war das da hatte die Kirche auch, die war ganz anders in der Ortschaft verwurzelt, weil die halt so eine Art sozialen Auftrag auch oder Aufgabe hatte. Der brasilianische Staat, natürlich gibt es da schon irgendwo so etwas wie Kindergeld und Familienhilfen, aber eigentlich, dann kam der Gerald, war auch Ältester in einer Gemeinde, sagte, du Raphael, wir haben jetzt erfahren, die Schwester so und so, die hat nichts zu essen zu Hause. Wir haben jetzt hier gesammelt, bitte geh in den Supermarkt, kaufe eine Cesta Básica, das Cesta Básica heißt so ein Grundpaket, also in den Supermärkten, also in den Tante-Emma-Läden konntest du schon so ein Packen kaufen, das war halt auch extra billig, da waren halt Nudeln, Reis, so diese Grundnahrungsmittel drin. Geh da hin und fahr das ihr bitte vorbei mit dem Fahrrad. Ja, da so diese gegenseitige Hilfe, Unterstützung, die ist da sehr ausgeprägt durch die Kirche. Weil der Staat das einfach nicht leisten kann oder nicht leistet, ja. Und da hat die, also wie gesagt, die Kirche hat einen ganz anderen, die Leute sind viel religiöser und die Kirche hat dort einen ganz anderen Stellenwert, ganz anderen Rang. Ja. Am Ende unseres Zivildienstes hat dann der Pastor uns eingeladen, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, sagte, ich bin jetzt hier wieder ich mache mich hier mit meiner Frau auf eine Reise unterwegs, wir sind ungefähr 2 Wochen weg, wollte nicht mitkommen. Und da Marc und ich theoretisch noch, also so richtigen Urlaub hatten wir nie. Aber der Gerhard meinte auch so, jetzt habt ihr hier 10 Monate euch abgerackert, kommt, dann macht das, das wird eine tolle Erfahrung für euch sein. Dann haben wir ihn begleitet, seine Frau und ihn und seine beiden Kinder. Und das hier ist das quasi unser ICE im Amazonas, sieht so aus. Das ist jetzt hier so ein Schiff und wir sind dann damals erstmal nach Manaus zurück, weil dort, er hat dann einfach ganz viel Material in der Vereinigung abgeholt, Bibeln und die Lektionshefte, auch die Logistik, ja. Okay, er holt da die ganzen Lektionshefte ab, es gibt da keine Post, das wird alles noch ausgetragen. Die Geschwister sammeln, das ist hochgradig faszinierend, die sammeln ganz treu ihren Zehnten in irgendwelchen Tüten und wenn der Pastor kommt, das ist fast wie eine Zeremonie, wird der Zehnte wirklich von Hand zu Hand übergeben, hier bring es in die Vereinigung, bring es zur Bank. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und dann sind wir von Manaus eben in so ein Schiff eingestiegen. Das sind so diese Schiffe, die halt diese Mehrtagesreisen machen. Und ich vermute mal, ihr alle habt sowas noch nie gesehen, deshalb zeige ich euch mal, wie so ein Schiff von innen aussieht. Also im Unterdeck ist halt das Material transportiert und da wird alles transportiert, was ihr euch vorstellen könnt. Alles. Ja, ihr seht hier Baumaterial, Ziegel, Rohre, Nahrungsmittel, hier Benzin, hier das sind Behälter, da ist Eis drin mit den Fischen. Hier wird ein Schiffsmotor transportiert, also alles, was man sich vorstellen kann. Irgendwo, wo man Platz findet, tut man sein Gepäck dann hin. Motorräder und irgendwo laufen die Kinder noch drumherum. Hier hinten seht ihr, das sind Säcke mit Mais und mit Mehl, also alles, was bei uns halt mit LKWs und mit der Bahn transportiert wird, wird da mit dem Schiff transportiert, ja. Ich habe ein Schiff gesehen, da liefen hier Hühner rum übrigens. So, dann im zweiten Deck liegen die Leute auf ihren Hängematten. Meine Hängematte ist die hier und ich war nicht blöd, ich habe mich nämlich genau über die Eier gelegt, weil ich dachte, wenn ich runterfalle, weil ich weiche. Und ihr seht hier, da liegt man halt dicht gedrängt. Durch den Fahrtwind ist es schön frisch und man verbringt eigentlich, wenn man halt mehrere Tage unterwegs ist, man liegt halt hier in der Hängematte und liest halt oder spielt hier mit den Kindern oder macht irgendwas, guckt hier raus. Beim ersten Mal, ich habe da stundenlang einfach nur geguckt und habe mir die Landschaft angeschaut und habe das, ich meine, so ein Schiff ist ja nicht schnell, aber ich kann da einfach auch stundenlang einfach nur gucken. Ne? Dann muss ich dazu sagen, 2006 war ja die Fußball-WM in Deutschland, da sage ich nachher noch was dazu. Dann hatten wir hier oben noch Satellitenempfang und dann waren auch immer die WM-Spiele, die hat man sich dann natürlich gemeinsam angeguckt auf dem Oberdeck. Und dann gibt es halt zweimal am Tag, gibt es dann auch noch ein Küchenteam und die versorgen einen mit Essen. Also es ist nicht schlecht, so eine Reise, ja. Aber sag mal, wenn jemand von euch eine Privatsphäre wollte, das ist hier nicht gegeben, dann müsste man im Oberdeck, gibt es auch Kabinen, aber die sind dann, also Kajüten, die sind dann teuer. Das können sich dann nur die Reichen, die Geschäftsleute oder die Politiker leisten. Aber sag mal, das normale Fußvolk, zu dem wir auch gehörten, wir reisen hier in der Economy sozusagen. Duschen und Toiletten gibt es auch hier vorne, also da, hier ist die Küche und dann links und rechts sind auch Duschen und Toiletten, ja. Das Geheimnis dieses Schiffes ist es, es hält nicht an. Es fährt immer aus los und fährt Tag und Nacht durch bis zum Endpunkt. Wenn man zwischendrin einsteigen will oder aussteigen will, und das passiert auch immer wieder, dann ist es so, dann dockt hier einer am Unterdeck mit seinem Schiff an. Das Schiff fährt weiter, dann wird das hier festgemacht, dann wird hier ausgetauscht, Leute steigen ein und aus, Schiffsmaterial, Güter werden ausgetauscht, das sind Fischer, die haben dann hier sozusagen den Fisch an den Kapitän verkauft und nach 10 Minuten docken die wieder ab und verschwinden irgendwo im Urwald. Weil wenn das Schiff jedes Mal anhalten würde, man käme nicht vorwärts. Deshalb, das ist immer so ein, auch ein Kommen und Gehen. Andocken, abdocken, das ist, bitte? Ja, also die sind schon, auch die Brasilianer sind vielleicht nicht so ganz, wie soll ich sagen, nicht so organisiert wie wir, aber die sind schon, gewisse Vorgänge sind da schon optimiert. Ja. Und das ist, denke ich, für euch so etwas, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn überhaupt, habt ihr vielleicht sowas im Fernsehen schon mal gehört, ne? Vielleicht noch kurz, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist hier alles der Rio Negro. Da werde ich euch heute Nachmittag noch was zu erzählen. Da gibt es das größte Süßwasserarchipel der Welt ist da. Und das ist ja auch ein riesiges Labyrinth. Das ist also alles ein riesiger Komplex aus Inseln und aus Flussarmen. Die Leute sagen, es wären über 1000 Inseln. Und im Grunde genommen, hier zu navigieren, da musst du sehr viel Erfahrung haben, weil du musst ja wissen, biege ich jetzt hier rechts oder links ab. Also wir als Nicht-Ortskundige niemals allein sich irgendwo hier rein, weil das ist hochgradig gefährlich. Man findet den Weg da nicht. Das ist wie ein Labyrinth. Ja, ja, und dann kam der Moment, wo wir dann, also auch hier, das ist quasi das Dienstfahrzeug vom Pastor, wo wir dann abgedockt, wir sind dann mit dem Schiff einen Tag gefahren und dann war der Moment, wo wir quasi auch umsteigen, abdocken und dann wir dann sozusagen unsere Privatreise fortsetzen. Und ihr seht, der guckt hier ziemlich grimmig. Das lag nämlich daran, das war zu der, also wir waren da in der Regenzeit unterwegs und der Fluss hatte schon einen sehr, sehr hohen Pegel. Also es war dann auch in dem Jahr, war das höchste Hochwasser seit irgendwie 40 Jahren. Und dadurch, dass die Strömung sehr stark war, und wir waren ja mit dem großen Schiff schon einen Tag unterwegs, wir hatten da zu dem Zeitpunkt theoretisch schon irgendwie mehrere Stunden Verspätung. Wobei in Brasilien, also im Amazonas ist es ja, das Schiff kommt morgens, mittags, nachmittags, ist nicht so wie hier irgendwie, ja, die S-Bahn nach Frankfurt fährt um 15.35 Uhr, also. Man sagt so morgens, mittags, nachmittags, abends. Das sind so die Zeitangaben, die es da gibt. Weil du halt gewisse Dinge auch einfach nicht terminieren kannst. Und er guckte hier ziemlich grimmig, weil wir mussten jetzt hier noch einige Stunden mit dem Schiff fahren. Und es war klar, wir würden es nicht mehr schaffen, bei Tageslicht an dem Ort anzukommen. Und das ist hochgradig gefährlich. Ihr seht hier, das ist hier Callisto und Callini, die beiden Kinder, und die Pastorenfrau hat das Foto gemacht. Weil wir mussten dann nachts fahren, dann noch ein Stück, das letzte Stück. Und das sah dann so aus. Also im Amazonas ist auch so, wir sind ja da sehr nah am Äquator. Da geht die Sonne um 6 Uhr unter, die geht um 6 Uhr auf und nach 10 Minuten ist es dunkel. Und wirklich dunkel, weil es gibt ja keine Lichtverschmutzung wie bei uns. Also wenn du dann draußen unterwegs bist, hier im Rhein-Main-Gebiet, da siehst du ja alles noch. Da ist es wirklich dunkel wie in einer Höhle oder wie im Bergwerk. Also da hast du nichts gesehen. Und dann hat der Pastor auch gemeint, Raphael, fahr du mal. Und ich versuche halt hier noch so ein bisschen irgendwie zu gucken oder dir zu sagen, weiter rechts, weiter links, weil er kannte die Strecke. Und es gab halt für uns jetzt zwei große Gefahren. Die eine Gefahr war halt jetzt nicht zu nah hier an das Ufer ranzukommen und da irgendwo sich mit dem Gebüsch oder den Bäumen zu verheddern. Und die andere Gefahr war halt beim Fahren irgendwo gegen Treibholz zu stoßen und zu kentern. Und deshalb mussten wir eigentlich aus diesem Grund doch irgendwie nah am Ufer sein, um im Fall der Fälle halt irgendwie zu versuchen, uns zu retten. Und ja, da sind wir halt nochmal, ich weiß nicht mehr genau, wir sind so 2 oder 3 Stunden dann nachts noch gefahren. Und dann irgendwann in der nächsten Flussabbiegung, dann sahen wir auf einmal die Lichter und dann, ah, wir haben es geschafft. Ja, dann kamen wir so rum und sahen, ah, hier, da ist der Ort, wir haben es geschafft, wir sind da. Und dann am nächsten Morgen bot sich dann folgendes Bild, ich zeige euch das Venedig des Amazonas. Also die Leute bauen hier dann auch schon die Häuser so, dass man halt so ein Hochwasser natürlich dann irgendwie auch, wie soll ich sagen, also man ist darauf vorbereitet. Ich werde euch heute Nachmittag noch ein paar Bilder zeigen, vom Fluss, vom Hochwasser, wie das so ist, der Unterschied zwischen Regenzeit und Trockenzeit, das sind 10 Meter an Flusspegeldifferenz. Gab es damals noch nicht. Aber heute, jetzt,
mit Empfang, ich weiß ja nicht.
Heutzutage navigieren die bestimmt auch mit GPS und sowas, aber damals war das alles noch quasi hier alles nur Orientierung und den Weg kennen, ja?
Es gab ja keine Straßenkarten, nichts.
Nö, also es.
Erfahrung.
Das ist alles Erfahrung, ja? Und sozusagen der eine erfahrene Kapitän lernt dann den nächsten an und sagt hier, da und da und du. Das war der bisher erste und einzige Sabbat in meinem Leben, wo ich mit dem Kanu zum Gottesdienst gefahren bin. Da seht ihr hier die Adventgemeinde und das Beeindruckende war, wir waren dann hier bei den Geschwistern, also es gab dann immer Streit, wer von den Geschwistern darf den Pastor dann beherbergen, das war dann immer heiß umkämpft, ja, und dann sind wir morgens hier von den Kindern abgeholt worden und ich weiß nicht genau, wie alt die waren so 3, 4, 5 und ja, hier einsteigen ins Kanu und ich so, ich kann zwar schwimmen, aber ich bin jetzt auch nicht so der gute Schwimmer, also. Und die sind dann hier, und die Strömung war durchaus stark, die sind mit einer Selbstverständlichkeit da rein. Und hinten war der Parkplatz, wo dann die Kanus abgestellt wurden. Und dann hatten wir hier unseren Gottesdienst. Und dann standen wir da in der Gemeinde, und unter den Planken hast du das Wasser die ganze Zeit so durchfließen sehen und gehört. Ja, und so eine Lektion daraus war dann eben ein Text aus 1. Korinther 12. Den hatten wir vorhin auch im Bibelgespräch, das ist hier, passt hier sehr schön. Verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft besonders an dir zeigen. Die Leute dort haben ein sehr einfaches Leben, es gibt viele Probleme, ja. Man ist häufig einfach machtlos der Natur gegenüber. Und dann habe ich auch gemerkt, ich als Europäer, wir als Deutsche in unserem Alltag, wir kommen ja ganz gut ohne Gott zurecht. Ja, wir haben unser Konto, wir haben unser Haus, einer von euch hat das so schön gesagt, ich habe hier meinen Beruf, ich habe mein Einkommen, ich habe meine Familie, ich hab ja eigentlich keine existenziellen Sorgen. Und dann das führt zur Illusion, dass wir meinen, wir könnten ganz gut ohne Gott leben. Und im Amazonas hast du so aufgrund der Lebensweise einfach so viele Herausforderungen. Aber ich habe auch gemerkt, okay, ich war so häufig machtlos den Sachen gegenübergestellt und Gott hat dann seine Kraft sehr eindrücklich gezeigt und gesagt, ich lasse euch hier nicht allein, sondern ich kümmere mich drum euch. Ja. Und das war etwas sehr Stärkendes für den Glauben und ich glaube, diese Erfahrung, die fehlt uns hier leider ein Stück weit. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Gemeinde in Brasilien so stark wächst, weil man einfach, man lebt das täglich. Ja, Thema Herausforderungen und Probleme. Wir in Nova Edom waren insofern gesegnet, weil wir hatten ein Krankenhaus. Wir waren sozusagen da, ja, in Deutschland würde man sagen, wir waren wie so eine Art Kreisstadt und die Leute kamen teilweise Tagesreisen zu uns zum Krankenhaus, weil wir ein Krankenhaus hatten. Und die Fälle, die halt sehr kompliziert waren, dann gab es dann hier immer einen Notarztwagen und der fuhr dann mit der Ambulanz dann die 200 Kilometer nach Manaus, wenn es etwas wirklich ganz kritisch ist. Und das habe ich auch häufig erlebt. Also da sind auch Sachen, Schlangenbisse. Einer wurde vom Krokodil angefallen, also da gab es alle möglichen Geschichten. Und eine Sache, vor der ich Respekt hatte, war halt Malaria. Also wir, in Brasilien gibt es ja auch dann Malaria in den Tropen. Wenn man dort als Tourist ist, 1, 2 Wochen, hat man eigentlich die Empfehlung, man soll ein Malaria-Medikament nehmen. Aber dieses Malaria-Medikament hat sehr starke Nebenwirkungen, ist auch sehr teuer und das dann über 10 Monate zu nehmen, dann haben alle Ärzte hier in Deutschland gesagt, du, den Schaden, den du dir mit den Nebenwirkungen machst, der ist größer als der mögliche Schutz, geht mit Gott so ungefähr. Ja. Und meine Gastmutter, die Iris, die hat hier als Krankenschwester gearbeitet und dann habe ich auch gedacht, ja gut, wenn irgendwas ist, ich bin in guten Händen. Ne? Aber Marc und ich waren in den 10 Monaten, wo wir da waren, keinen einzigen Tag krank. Ich hatte an einem Abend hatte ich einen Sonnenstich, weil da waren wir im Strand gewesen mit den Pfadfindern, ich hatte meine Mütze zu Hause vergessen. Tja. Und dann hatte ich an einem Abend wirklich Fieber und hatte dann nachts gebrochen, aber ich habe am nächsten Tag wieder gearbeitet. Also, ja, ich habe es auch schon angesprochen, so Tiere. Das hier war eine Szene in der Pfadfinderstunde. Wir sind dann mit den Pfadfindern auch regelmäßig im Urwald gewesen. Und irgendwann hörte ich dann von vorne, Schlange, 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 Schlange. Man hat immer eine Machete schon dabei und dann haben die, ja, also wir würden vielleicht sagen, das war ein bisschen hart, die Schlange zu töten, aber letztlich hast du die beiden Optionen. Entweder du tötest die Schlange oder sie beißt dich. Und das ist jetzt eine Giftschlange. Und das Interessante ist, das ist nicht intuitiv. Die großen Schlangen, das sind Würgeschlangen, die sind ungefährlich. Die kleinen Schlangen, das sind die Giftschlangen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Ja, das ist ja eine Surucucu, die ist so ein Meter lang ungefähr. Und die haben wir da halt getötet, weil Ja, ist halt zu gefährlich. An einem Abend, als wir Abendessen waren, sprang auf einmal der Gerald auf, rannte an die Wand, holte sich einen Besen und fing an, wie ein Verrückter auf den Boden einzukloppen. Und ich dachte, jo, der Gerald hat heute auch zu viel Sonne abbekommen. Der hat auch einen Sonnenstich. Und als ich mich dann rumdrehte, sah ich, da war ein schwarzer Skorpion, der war so einen halben Meter von mir entfernt und der lief halt schnurstracks auf mich zu. Ich muss dazu sagen, so ein Stich von einem schwarzen Skorpion ist für Erwachsene nicht tödlich, ist sehr, sehr schmerzhaft, für Kinder kann das tödlich sein. Aber ich war froh, dass da dieser Kelch an mir vorübergegangen ist. Ja. Ja, und so gibt es halt alle möglichen...
Gibt es ja alles.
Bitte?
Gibt es ja alles.
Es gibt halt alle möglichen gefährlichen und giftigen Tiere da und auch eben Krankheiten. Und ich war halt froh, dass wir wirklich kein Schnupfen, kein Fieber, nichts hatten das Jahr über. Und hier vielleicht auch so eine Szene, dass ja, wenn so ein tropisches Gewitter kommt, dann kann man tagsüber schon mal die Lampen anmachen. Ja, es ist wirklich sehr dunkel. Und da ist mir dieser Text aus Jesaja, ist mir da sehr wichtig geworden. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand, beschütze ich dich. Ja, also als ich so die ersten Male auch so ein tropisches Gewitter auf mich zukommen sah, dachte ich, boah, das könnte so oder so ähnlich zur Sintflut dann gewesen sein. Das Schöne war aber dann, nach so einem Gewitter hat man meistens auch einen Regenbogen gehabt. Und ja, das war dann auch schön, ja, Regenbogen, das Symbol für Gottes Versprechen. Zum Beispiel hier ein schöner Text aus Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Ja, ich habe schon gesagt, man ist da sehr in der Gemeinde aktiv. Das ist ja ein Freund von mir gewesen, der Rai, sehr beeindruckende Persönlichkeit, ein herzensguter Mensch. Und wir beide haben dann noch ganz klassisch am Sabbat nach Mittagessen hat man sich in Zweiergruppen zusammengetan und hat dann einfach Geschwister besucht oder auch Leute, mit denen man mal Kontakt hatte und hat einfach so einen Hausbesuch gemacht. Hat da Bibelstunden gegeben, hat auch gewusst, die Schwester war schon 3 Wochen nicht da, vielleicht ist sie krank, wir besuchen die mal. Also es waren so verschiedene Gründe. Es waren so karitative Aspekte, so missionarische, evangelistische Aspekte. Manche so ganz klassisch, wie man das vielleicht von uns noch aus den 50er, 60er Jahren kannte, hier, ne? Liederbuch dabei, Bibelgesprächsheft und hat dann immer so ein bisschen Literatur verteilt. Und das habe ich dann immer mit ihm gemacht, 1-2 Stunden. Danach war Pfadfinderstunde und danach ja Jugendstunde. Das war so der Sabbat, ja? Dann habe ich meine allererste Predigt auch in Brasilien gehalten, in der Gemeinde auf Portugiesisch. Das Foto ist jetzt hier gestellt, weil da gab es wieder Strom. Ich hatte das Pech, weil meistens hat es nachmittags geregnet, weil sich dann einfach im Laufe des Tages sammelt sich Luftfeuchtigkeit an, dann irgendwann nachts, nachmittags oder abends gab es dann die Regenschauer. Aber an dem Sabbat, was außergewöhnlich ist, hat dann schon morgens geregnet. Und bei uns brach dann meistens, wenn es so ein richtig heftiger Regen war, brach dann die Stromversorgung zusammen, weil ihr habt es ja vorhin auf den anderen Fotos gesehen, die ganzen Stromleitungen sind überirdisch. Bei so einem gab es einfach Kurzschlüsse, dann ist das Stromnetz, also war ja auch nur für das Dorf, ist dann zusammengebrochen. Und ich habe dann hier die halbe Predigt über quasi ohne Ventilator predigen müssen und seht ihr ein Dach, also es hat einen Krach gemacht. Ich habe da quasi an der ersten Reihe geschrien noch und noch, dass die Geschwister meine Predigt verstanden haben. Und ich war hier komplett vollgeschwitzt, ja. Und das Foto haben wir danach gemacht, das war ärgerlich, weil da war der Strom wieder da. Dann seht ihr hier, da ist die Lampe wieder an, aber ich habe da wirklich eine halbe Stunde gegen den Regen angepredigt und das war meine erste... mein erster Auftritt als Laienprediger, ja, wenn man so will. Ja, und dann, wie gesagt, die Gemeinde in Brasilien ist sehr aktiv, ist auch sehr jung. Und es gab so viele, viele Programme oder viele Feste, die wir in Deutschland so gar nicht kennen. Also zum Beispiel, was ich sehr schön fand, an Pfingsten haben sie dann gesagt, ja, lasst uns doch am Sabbat, Pfingsten ist ja am Sonntag, na, lasst uns am Sabbatabend treffen und wir machen die Nacht durch. Und dann als Jugendlicher denkt man was anderes an die Nacht durchmachen als das, was wir haben uns dann hier in der Zentralgemeinde in Norweidung versammelt, weil ich gehörte eigentlich zu der anderen Gemeinde, die so ein bisschen auch jünger war. Und dann haben wir die ganze Nacht über als Gemeinde zusammen verbracht und haben Lieder gesungen und da seht ihr, unser Chor ist aufgetreten, haben Andachten gemacht, haben Gebetsgemeinschaften gemacht und das Thema war hier auf der Suche nach Macht, ne, weil wir sagen hier, das ist so Na, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also war so, so ein bisschen das Anliegen einer geistlichen Erneuerung. Ne? Und ja, da haben wir die ganze Nacht durchgemacht, bis morgens um 6 zum Sonnenaufgang, haben noch ein letztes Gebet gesprochen und dann gingen alle nach Hause und haben geschlafen. Und sowas hat man halt in Brasilien immer mal wieder mal gemacht. Ja? Und ne? Also Gemeinschaft, gemeinsame Erlebnisse, das schweißt halt zusammen. Fand ich sehr, für mich war das völlig neu, eine sehr beeindruckende Erfahrung. Also hier, ich glaube, das hier war so morgens um 3, da haben wir als Chor dann halt ein bisschen was gesungen dann. Ja, also man erlebt da sehr viel und man braucht halt auch irgendwo eine Quelle zum Auftanken. Und da habe ich halt gemerkt, so die Gemeinde, der Glauben, das ist so eine Kraftquelle. Und wie hier in Jeremia steht, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen sucht, will ich mich finden lassen, das verspreche ich. Ja, das war durchaus alles emotional, körperlich immer anstrengend und heutzutage sagt man ja so, der Glaube, der gibt, also das moderne Wort auf Deutsch ist so Resilienz. Ne? Also man ist da sehr resilient durch die Gemeinde und durch die Gemeinschaft gewesen. Ja, es gab aber auch immer schöne Momente. Also zum Beispiel am Sonntag haben wir einfach hier, Norweidon befindet sich hier drüben, dann haben wir einfach mit dem Boot übergesetzt und in der Trockenzeit gab es dann halt überall, die Sandbänke wurden dann zu Stränden, dann haben wir uns da einfach getroffen oder... Ja, Freitag war, in Brasilien ist so ein bisschen wie in den USA, die Feiertage, die sind manchmal Donnerstag, Freitag, dann macht man so einen Brückentag und dann hat man halt, ja, wenn man jetzt Ferien hat, was macht man denn dann? Ja, dann hat man, also, die Gerald und Iris gehörten da sozusagen zu den reichen Leuten und dann haben wir halt einfach Freunde eingeladen, haben hier so ein Boot gemietet mit Köchin und Kapitän und sind einfach in den Nationalpark gefahren und haben da einfach 3 Tage abgehangen. Ja, dann seht ihr, das war hier so Strand und dann Sandburgen bauen, baden, sich gut gehen lassen. Ne?
Da gibt es keine Probleme mit Krokodilen.
Ja, das erzähle ich jetzt. Erzähle ich gleich noch oder erzähle ich das heute Nachmittag? Also später. Dann kam an Weihnachten meine Eltern zu Besuch, das ist hier meine Mama und mein Papa. Die haben dann natürlich dann den Amazonas kennengelernt. Das war für mich auch dann schön, dann Mama und Papa mal nach Monaten auch zu Besuch zu haben. Dann sind wir in Manaus gewesen, der Heimatstadt meiner Frau. Das ist hier das Wahrzeichen, das Amazonas-Theater. Fragt mich nicht, wo der hier diesen Weihnachtsbaum herhaben, weil es gibt da eigentlich keine Nadelbäume. Erzählen wir heute Nachmittag noch ein bisschen was über Manaus und die Heimatstadt meiner Frau. Es war aber für mich so, ihr müsst euch vorstellen, ich lebte da 3-4 Monate in einem kleinen Dorf irgendwo im Urwald und kam dann nach 4 Monaten in die große Stadt, in eine Millionenmetropole. Das war für mich voll der Schock. Ja, oh, so viele Autos und Krach und Lärm und keine Stromausfälle, das war also für mich, ich war da schon völlig so Norwegian-mäßig schon ans einfache Landleben gewöhnt. Shoppingcenter gab es da, ja, Shoppingcenter. Dann, anderer beliebter Ausflugsort war dann mit dem Auto dann rauszufahren zum Mato Grosso, das ist ja ein größerer Bach, der da halt auf der Landstraße war. Da gab es halt hier auch so eine Art Naturbadeort, hier seht ihr, da gab es auch Sand, da hat man einfach gebadet. Das Grundstück, was wir haben, wo wir dann heute Nachmittag erzählen, das ist auch, die nördliche Grenze ist eben dieser Bach. Also wir könnten da quasi ein Baderesort dann machen. Da seht ihr, hier hinten ist, da ist die Landstraße und hier ist eben so der Bach. Vielleicht wundert ihr euch, das ist eine ganz dunkle Farbe, das ist wie der, also der Rio Negro, ne? Das ist, heißt ja schwarz, also der dunkle Fluss. Das kommt daher, erzähle ich heute Nachmittag noch ein bisschen. Was zu, da ist es halt ein sehr, sehr saures Wasser. Erzähle ich heute Nachmittag noch mehr. Ja, also da hat man sich dann eben, jung und alt haben sich da eben vergnügt und das waren eben so, das war halt unsere Ferien oder unser Wochenendausflug, ja. In der Natur. Ja, und dann gab es auch wiederum von der Gemeinde so etwas, ja, wie läuft denn ein Gemeindewochenende oder eine Gemeindefreizeit da im Norwegian ab? Tja. Dann wird auch ein großes Schiff gemietet, dann kommen da 200-300 Leute und dann macht man eben Ausflug und besucht dann andere Adventisten irgendwo im Urwald. Und das sind einfach mal ein paar Szenen, wenn man da im Urwald unterwegs ist. Das ist jetzt in der Regenzeit, da fährt man einfach mit dem Schiff durch den Wald und die Leute wissen dann auch die Wege, ich ja nicht. Hab dann auch meine Mütze dabei gehabt, um keinen Sonnenstich zu haben. Hier, das sind hier Geschwister aus unserer Gemeinde gewesen und ihr seht auch hier so eine T-Shirts, ne? Also mal immer hier so Jesus, also die Brasilianer sind da sehr unverkrampft, ihren Glauben zu bezeugen. Ja? Das einfach so ein paar Szenen. Und diese Ausflüge, diese Aktivitäten, die waren immer gut, na, um aufzutanken. Also diesen Satz, den wir vorhin auch, glaube ich, im Bibelgespräch hatten, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und eurer Last leidet, ich werde euch Frieden geben. Na, das war immer so auftanken. So, ich bin jetzt fast fertig mit meiner Predigt. Jetzt noch einige Sachen so zu dem Thema so Entbehrung. Also damals gab es noch kein Internet dort, sondern es gab hier einen Schweizer, der betrieb ein Internetcafé und der hatte hier eine Antenne und wir hatten quasi Internet über Satellit. Das war aber super langsam, also verglichen mit Modem war das hier, Modem war schnell verglichen mit dem. Und wenn es halt stark bewölkt war oder regnete, dann konnte man das vergessen. Ja? Und dann bin ich halt einmal die Woche hin, habe meine E-Mails aufgemacht, das war auch super langsam, habe dann alle E-Mails runtergeladen auf USB-Stick, bin nach Hause, Laptop hatte ich da, dann Laptop an, E-Mails beantworten, dann Nachmittag wieder zurück zum Internetcafé, E-Mails zurückgeschickt. Also so, ich habe versucht, so alle zwei Wochen einfach mal so ein Lebenszeichen an die deutsche Fangemeinde zu schicken. Dann gab es in Norwegen, da gab es noch eine Post, also ab und zu kam dann der Briefträger vorbei, du Raphael, es gibt wieder Post für dich, habe ich mich gefreut. Dann meine Oma hat manchmal Pakete geschickt mit leckeren Sachen aus dem Süden. Das war also für mich, also die Post war, das war das Tor zur Welt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Die Post, das war ganz wichtig. Ja, das ist hier das Zimmer, in dem Marco und ich gewohnt haben. Moskitos war immer so ein Problem, also hatten wir so Moskitonetze, weil das war immer, Moskitos war unerträglich. Wobei wir am Rio Negro noch gut bedient waren. Bei der Reise, wo wir mit dem Pastor unterwegs waren, waren wir am Rio Branco, am Waisenfluss. Da gab es noch viel, viel mehr Moskitos. Ich habe mich hier dann mal 2 Minuten umgezogen, da seht ihr schon, ich war hier quasi hinten schon völlig... Du machtest morgens das Fenster auf, dann flog so eine Wolke an dir vorbei, ich dachte, das ist Grundgüge. Und da hat man im Fluss ja gebadet. Also ja.
Nicht eine, sondern
gleich. Ja, da kam so eine ganze Wolke an einem vorbei. Also auf dieser zweiwöchigen Reise mit dem Pastor, da haben wir am Fluss gebadet, seht ihr, habe ich mich hier im Fluss rasiert, das war alles sehr spartanisch, ja. Oder hier, Gemeindeausflug, das hier war der Donnerbalken, ja, das war halt so, wir sind da im Urwald, ja. Froh, dass man sich da überhaupt hinsetzen konnte. Aber, ich glaube, den Text hatten wir vorhin auch so oder so ähnlich im Bibelgespräch. Ne? Ich bin mir sicher, die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die wir eines Tages erfahren werden. So, und jetzt kommen die letzten Fotos. Ich bin dann am Ende noch eben, habe ich noch mal 2 Wochen Urlaub gemacht, habe euch vorhin erzählt, bin dann nach São Gabriel gefahren, an die letzte Stadt. Ich wollte einfach mal den Rio Negro komplett mal von oben bis unten abgefahren haben. Das ist hier doch die Sehenswürdigkeit, das ist die schlafende Schönheit, ne? Weil hier auf einmal gab es Berge, ich habe ja ein Jahr lang keine Berge gesehen. Hier ist man schon hier ist so der Kopf, Nase, Hals, Bauch, Rock. Das ist hier so ein paar Eindrücke dort aus dem äußersten Nordwesten Brasiliens. So sieht das, der Rio Negro ist dann ja auch schon viel kleiner, weil der schon wir dann näher an der Quelle sind. Also als ich zurückkam, dachte ich, oh, der Rhein, was ein kleines, erbärmliches Rinnseelchen. und da seht ihr, hier ist alles noch Urwald. Und dort in São Gabriel, das ist dann ganz nah am Äquator dran, und da gibt es eben hier eine Militärstraße an die Grenze zu, jetzt weiß ich gar nicht, Venezuela oder Kolumbien. Und dann habe ich eben hier einen angeheuert, der mit mir dann mit dem Motorrad dahin gefahren ist. Und ich bin dann hier, war auch, seht ihr, abenteuerlich hier. Bin dann mit ihm 20 Kilometer mit dem Motorrad gefahren bis zum Äquator. Und habe dann mich quasi hier, war dann quasi geografisch gesehen im Zentrum der Welt. Ne? Aber irgendwo im Nichts des Urwaldes, fernab der Zivilisation. Und das war dann am Ende für mich so ein Motto, also wenn ich das so mein eines Jahr im Urwald zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ja, also ich bin mit Gott quasi bis ans Ende der Welt gereist, aber er war immer bei mir und ich habe ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt sehr lange gesprochen, aber das war jetzt nur ein kleiner Auszug von dem, was ich da das Jahr über erlebt habe. Ich könnte jetzt hier noch, hätte noch Geschichten für 3-4 Mal zu erzählen, und wenn ihr wollt, freue ich mich sehr. Dann nach dem Potluck gibt es noch ein bisschen mehr Geschichten, dann auch über unser Grundstück und über noch mehr über Nova Irung, Manaus und über noch mehr Urwaldfotos. Ja.
Die Moskitos, sind die spezialisiert auf Touristen oder wie ist es mit den Einheimischen?
Das war gut formuliert.
Amor, was? Ja. Also, vielleicht noch ganz kurz, weil diese...
Gute Tenor.
Ja, weil du das... dann, ich beantworte diese Frage noch kurz. Es ist so, der Rio Negro, der hat halt eine... Der überflutet in der Regenzeit auf beiden Seiten seines Ufers unfassbar viel Gebiete. Also man muss sich das vorstellen wie ein riesiger Komposthaufen. Ist alles sumpfig. Und da bildet sich, weil der am Rio Negro aber keine Mineralien hat oder so, das ist quasi wie Regenwasser, was so ein bisschen Kompost da drin hat. Da bildet sich dann Huminsäuren und Phosphorsäure. Das ist dieselbe Säure, die in der Coca-Cola drin ist. Deshalb ist das Wasser auch. Das ist quasi vom Aussehen her, ist das wie Coca-Cola. Ja? Und aufgrund des sehr sauren pH-Werts können sich die Moskitos im Rio Negro kaum vermehren. Kaum vermehren? Ich dachte, das klingt ja super. Ja, ja, da gibt es ganz viele Moskitos. Und wenn du da als Neuer hinkommst, dann die Einheimischen sagen, ja, die Moskitos, die mögen das frische Blut am meisten. Aber irgendwann wirklich nach ein paar Wochen hast du dich gewöhnt dran. Also du merkst es dann gar nicht mehr. Und als ich dann diese 2 Wochen mit dem Pastor am Rio Negro war, am Rio Branco war, merkte ich überhaupt erst, wie gesegnet wir am Rio Negro waren, wie wenig Moskitos es da gibt. Also so eine Szene, dass da so eine Wolke von Moskitos an dir vorbeifliegt, das hätte es im Norwegen nicht gegeben. Also das war dann eine völlig andere Dimension der Bepieksung und Belästigung. Ja, das war also, da habe ich gemerkt, ach, am Rio Negro gibt es ganz wenig Moskitos, das ist alles easy, also ganz entspannt. Aufgrund, weil die Säure halt die Vermehrung behindert, ne? Gut, aber mehr gibt es dann heute Nachmittag.
Vielen Dank.
Gerne. Ich bete. Ja, Papa im Himmel, es ist für mich schon 15 Jahre her, aber ich bin immer noch total ergriffen von dem, was wir beide damals erlebt haben im Amazonas, die vielen beeindruckenden Erlebnisse, die wir damals mit dir hatten, Marc und ich. Und ja, wir haben uns damals als Jugendliche in deinen Dienst gestellt, haben ein Jahr lang für dich arbeiten wollen, und das hat mich sehr geprägt und ja auch meine Beziehung zu dir. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder von uns sich in deinen Dienst stellt, sich von dir in den Dienst stellen lässt, dass du uns zeigst, was wir für unsere Menschen hier in unserer Umgebung tun können, hier in Unterliederbach, dass du uns darin segnest, gegenüber unseren Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, zu bezeugen, welche Hoffnung, welchen Glauben wir haben, dass wir ihnen in Liebe begegnen und ja, dass du uns einfach zeigst und aufträgst, was wir für diese Menschen in unserer Umgebung tun können. Darin liegt ein großer Segen von dir und dafür danke ich dir. Bitte sei du im weiteren Sabbatverlauf bei uns, segne gleich das Essen, das Potluck, das wir haben. Dankeschön für die Gemeinschaft, die wir haben. Im Namen Jesu, Amen.
Amen.